spannende Geschichten von außergewöhnlichen Frauen.
Hi, ich bin Laura.
Und hey, ich bin Nadja.
Und wir sind Mutter und Tochter. Ich in London und Mama in Köln.
Und in diesem Podcast erzählen wir wahre Geschichten von außergewöhnlichen Frauen. Wir erzählen diese Geschichten nicht nur, weil sie spannend sind,
sondern weil wir glauben, dass diese Erinnerungen wichtig sind.
Damit außergewöhnliche Frauen nicht verloren gehen.
Und das Beste, am Anfang jeder Folge kenne ich die Geschichten selbst auch noch nicht.
Richtig, du hörst sie zum ersten Mal, genau wie ihr zu Hause.
Und unsere Geschichten sind mal True Crime,
mal Love Story,
mal History Drama.
Aber eines ist gewiss.
It's all true.
In Folge 12 unseres Podcasts It's True befinden wir uns im alten Rom. Während in einem entfernten Winkel des Reiches ein Mann namens Jesus lebt, wächst im Zentrum der Macht eine junge Frau namens Agrippina auf. Tatsächlich folgt jetzt erst der Abschnitt der Geschichte, durch den wir uns auch heute, 2000 Jahre später, noch an Agrippina und ihren Sohn Nero erinnern. Und das nicht nur, weil Agrippina als Stadtgründerin Kölns gilt. Ihr dürft gespannt sein. Los geht's.
Auf jeden Fall wird jetzt Agrippinas und Livillas Vermögen eingezogen. Also sie haben kein Geld mehr. Oder? Und für sie beginnt eine Phase der Isolation und auch der Einsamkeit. Für die beiden Schwestern beginnt jetzt eine Phase der Isolation und Einsamkeit auf den Pontischen Inseln wieder. Sie leben hier unter Aufsicht mit begrenzten Mitteln und nur wenigen Begleitern. Und für Agrippina kommt jetzt ein weiterer Einschnitt hinzu. Sie wird von ihrem Mann und ihrem kleinen Sohn getrennt. Die beiden bleiben nämlich in Rom. Lucius ist gerade mal 2 Jahre alt und wächst jetzt bei seinem Vater auf. Und wir haben ja schon gehört, wie er über ihn denkt. Und er ist auch nicht gerade für Nähe und Verlässlichkeit berühmt. Wie sich das für Agrippina angefühlt haben muss, lässt sich kaum greifen. Im Jahr 40 nach Christus stirbt dann, während sie im Exil ist, auch noch ihr Ehemann. Also Lucius ist jetzt halbweise ohne Mutter in Rom. Die Quellen sprechen von Krankheit und finanziellen Problemen. Und jetzt kommt der kleine Lucius in den Haushalt der Schwester, mit der der Vater wohl diese incestuöse Beziehung gehabt hat.
Oh, ist das alles verrückt.
Ja. Und Agrippina sitzt auf den Pontischen Inseln fest. Warten, nicht wissen, erzwungene Untätigkeit. Das passt ja eigentlich auch gar nicht zu ihrem Charakter, so wie wir ihn jetzt greifen konnten. Sie kennt ja auch das Leben in Rom, sie kennt die Nähe zur Macht, bewegt sich doch selbstverständlich und hier ist sie jetzt festgesetzt. Und sie gilt ja als sehr klug, als sehr wach, jemand, der Situationen schnell erfasst. Tja, und während sie dort auf der Insel festsitzt, geht sie mit ihrem scharfen Verstand immer wieder ihre Möglichkeiten, ihre Optionen durch, eine nach dem anderen. Ein Weg, wenn der nicht trägt, ein anderer und noch einer. Und sie schwört sich vermutlich, das wird ihr nicht nochmal passieren. Das Einzige, was sie jetzt braucht, ist eine zweite Chance. Laura, ich schicke dir mal 2 Bilder, die vielleicht ein bisschen greifbarer machen, was genau Agrippina jetzt vermisst, nämlich Rom.
Cool. Ja, das eine sieht so aus wie so das, was man so typisch kennt von den Städten, so ein bisschen von der Vogelperspektive, wie so eine Blaupause, wie das die Stadt architektonisch aufgebaut war. Da sieht man dann natürlich ganz prominent das Kolosseum und auch dieses Schachbrettmuster der verschiedenen Viertel. Also beide Bilder können wir ja verlinken. Und das andere ist so ein Bild aus einer der Straßen, schätze ich mal, in Rom, wo man sieht, wie die Leute eher da gelebt haben. Also auf der Straße, wie die Leute was verkaufen und sich durch die Stadt bewegen. Das ist auch ganz schön, um ein bisschen die Atmosphäre nachvollziehen zu können. Was ich immer ganz spannend finde, ist, dass diese Städte anscheinend ja irgendwie bunter gewesen sind, als man denkt. Ne? Sowohl Griechenland als auch Rom, wenn wir jetzt so drüber nachdenken, haben wir immer so Bilder von alles in weiß im Kopf, aber in der Realität waren die ja recht bunt angezogen und hatten
knallebunt
auch viel,
angestrichen,
genau,
ja.
So ein Graffiti und viele Farben, Mosaiken an den Wänden. Das finde ich ganz spannend noch.
Ja, und ich finde auf diesem Bild, wo praktisch Rom das Leben in den römischen Straßen dargestellt ist, da sieht man auch, was für ein Gewimmel das ist. Mhm. Also da begegnen sich Senatoren, Händler, Handwerker, Soldaten, Sklaven, Freigelassene, alle sind da unterwegs. Wetter ist ja meistens gut. Und die Stadt Rom hat tatsächlich auch schon Miethäuser und Hochhäuser. Das sind sogenannte Insulae, werden die genannt. Eigentlich lustig der Name, ne? Ein Hochhausinsel zu nennen, Insulae. Und da ist alles sehr dicht gedrängt und auch ständig bedroht von Bränden. Also das ist nicht so ungefährlich, da zu wohnen, weil Brände gibt es öfter auch aufgrund der Hitze. Die Elite lebt natürlich anders. Die lebt in großzügigen Stadthäusern mit zentralem Atrium – Und überall sieht man kostbaren Marmor und opulente Wandmalereien, diese Temp Doyle, was du gerade schon gesagt hast. In vielen römischen Villen gibt es außerdem ein Lararium, das ist so ein kleiner Hausaltar, an dem die Familie ihre Hausgötter verehrt. Dort stehen die Figuren, die Laren genannt werden, und das sind dann die Schutzgeister des Hauses, und die Penaten, das sind die Götter, die über den Wohlstand und die Vorräte wachten. Da habe ich auch mal ein Bild, das verlinke ich mal, wen das interessiert. Religion ist in Rom nämlich ein selbstverständlicher Teil des Alltags. Viele Römer glauben an Götter und Schutzgeister, die jeden Bereich des Lebens begleiten. Den Staat, die Familie, die Natur und sogar einzelne Tätigkeiten. An der Spitze der Götterschar stehen die großen Staatsgötter, wie Jupiter, der oberste Himmelsgott, Juno, die Beschützerin von Ehe und Familie, und für Rom ganz wichtig, Mars, der Kriegsgott. Und das haben wir ja auch schon im Lateinunterricht gelernt. Ne? Viele Götter haben die Römer von Griechen übernommen. Also aus Athena wird Minerva, aus Zeus wird Jupiter und so weiter. Agrippina schmiedet also auf den pontischen Inseln Pläne, wie sie nach Rom zurückgelangen könnte und zu ihrer alten Würde und Macht. Und ihre Chance kommt, denn im Januar des Jahres 41 nach Christus geschieht in Rom etwas, was niemand für möglich gehalten hätte. Caligula, 28 Jahre alt, Sohn des gefeierten Germanicus, wird im Palastbereich auf dem Palatin ermordet. Offiziere der Prätorianergarde greifen ihn in einem Gang an, mehrere Dolchstiche, und er stirbt noch am Tatort. Und auch seine Frau und seine kleine Tochter werden getötet.
Oh, wie schlimm, ne? Und die Prätorianer waren nochmal was?
Das war die Leibgarde des Kaisers, eine Eliteeinheit von Soldaten, in Rom stationiert, die eigentlich den Kaiser schützen soll.
Glaubst du, der ist so verrückt geworden, dass die gesagt haben, okay, wir müssen den jetzt umbringen?
Ja. Also es ist nicht eindeutig geklärt, warum sie sich gegen Caligula wenden, aber antike Autoren berichten von Demütigungen, Spannungen und persönlichem Hass zwischen dem Kaiser und einigen Offizieren der Garde.
Das ist immer eine richtig gute Idee als Herrscher, so seine eigenen Offiziere gegen sich aufzubringen, ne?
Ja. Oder seine Schwestern zu verbannen. Der hat sich anscheinend ja mit jedem angelegt. Aber Fakt ist, Rom steht jetzt plötzlich ohne Kaiser da und ein Machtvakuum entsteht. Im Senat wird fieberhaft diskutiert. Manche Senatoren denken sogar an eine Rückkehr zur Republik. Doch das wäre ja nicht im Sinne der Prätorianer. Da würden sie ihre Macht verlieren, und so zögern sie auch hier nicht. Im Palast versteckt sich nämlich jetzt ganz verängstigt hinter einem Vorhang ein ganz bestimmter Mann. Jemand, dem das Leben bisher nicht immer gut mitgespielt hat.
Wie alt ist denn der jetzt?
Der Mann, von dem ich rede, ist jetzt 50 Jahre alt.
Ach so.
Und wir haben schon ganz kurz
von ihm gehört. Ich dachte, du meinst den Sohn von der Agrippina.
Nein. Wir haben ganz kurz von ihm gehört. Ich rede von Caligulus Onkel Tiberius Claudius Drusus. Tiberius.
Heißt er auch Drusus?
Aus Drusus, glaube ich. So
Gott.
Wie Drüse.
Die Drusilla und der Drusus.
Ja, es war anscheinend beliebt. Er hatte von dem Mord mitbekommen und sich jetzt stundenlang hinter einem Vorhang verborgen. Die Prätorianer wissen, ihre eigene Macht hängt davon ab, dass es weiterhin einen Kaiser gibt. Und so suchen sie überall nach Claudius, finden ihn schließlich. Er denkt, sein letztes Stündlein ist gekommen, doch sie rufen ihn zum neuen Kaiser aus. Also nochmal zur Einordnung, wenn wir jetzt auf Claudius zu sprechen kommen. Claudius ist der Sohn von Drusus, und das war der jüngere und früh verstorbene Bruder von Kaiser Tiberius. Tiberius war also sein Onkel.
Und falls unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nicht mehr hinterherkommen und nicht mehr wissen, von wem wir sprechen, ihr seid nicht alleine. Auch ich habe keine Ahnung, von wem die Mama da spricht.
Aber ich habe doch gesagt, ihr sollt euch Stifte hinlegen und alles notieren. Leute.
Ja, wir haben ja das eine Bild, wo die alle drauf sind.
Genau, wollte ich gerade sagen. Wir haben doch diesen Stammbaum, ne? Weil Claudius ist ja auch der jüngere Bruder von Germanicus
ja,
und Onkel
von Agrippina.
Ja, absolut.
Der Gute.
Ja. Er wurde aber nie adoptiert. Claudius gilt als Sonderling der Familie. Er stottert, er bewegt sich sehr ungelenk und leidet offenbar unter körperlichen Einschränkungen. Viele Zeitgenossen halten ihn deshalb für schwach und politisch unbedeutend. Man machte sich oft hinter seinem Rücken über ihn lustig und verspottete ihn. Seine eigene Familie hält ihn weitgehend aus der Machtpolitik raus. Und während alle anderen Männer der Familie militärische Karrieren einschlagen, bleibt er im Hintergrund und widmet sich in seinem ganzen bisherigen Leben der Gelehrsamkeit. Heute würde man ihn wohl als einen Historiker bezeichnen. Er studiert Recht und Verwaltung und römische Geschichte und arbeitet sich gerne tief in seine Themen ein. Besonders intensiv beschäftigt er sich mit den Etruskern, einem Volk, das lange vor den Römern Italien geprägt hat. Und darüber schreibt er sogar ein mehrbändiges Werk, das jedoch leider im Laufe der Geschichte verloren gegangen ist. Und dieser Claudius wird jetzt zum Kaiser ausgerufen. Agrippina gleichzeitig ist 26 Jahre alt und sitzt fest auf den pontischen Inseln und kriegt erstmal gar nichts mit von dem Ganzen. Und nun kommt die spektakuläre Nachricht aus Rom. Caligula ist ermordet worden, Claudius zum Kaiser ausgerufen.
Wie lange war die dann auf den pontischen Inseln? War das jetzt 2 Jahre?
Ja, 3 eher.
Und ist der Sohn jetzt 4 oder 5, ne?
Ich glaube, man kann sich kaum vorstellen, was das für sie bedeutet haben muss. Denn einerseits ist Caligula ja ihr großer Bruder gewesen und zugleich der Mann, der sie verbannt hat. Fakt ist aber, sie darf endlich nach Rom zurückkehren. Die Erleichterung muss enorm gewesen sein. Endlich wieder in der Hauptstadt, endlich wieder Handlungsspielraum. Sie erhält ihr Vermögen zurück, nimmt ihren angestammten Platz ein, ist aber nicht mehr dieselbe nach dieser Zeit. Und das Wichtigste, du hast es schon gesagt, sie sieht ihren süßen kleinen Lucius, ihren Sohn, wieder. Mit ihr kehrt Livilla, ihre Schwester, zurück, zu der sie in den letzten Jahren eine große Nähe aufgebaut hat. Claudius stabilisiert zunächst das Reich. Im Jahr 43 nach Christus beginnt unter seiner Herrschaft die Eroberung Britanniens. Ein großer Teil der Insel wird jetzt zur römischen Provinz. Also Laura, in London... Das kommt jetzt auch mal, Londinius, kommt jetzt auch mal ins Spiel. Claudius reformiert außerdem wichtige Bereiche der Verwaltung. Provinzen werden stärker in die Reichsorganisation eingebunden und auch das Justizwesen, mit dem er sich ja lange beschäftigt hat, wird ausgebaut. Er gilt als ein Kaiser, der sich intensiv mit Gesetzen, Verwaltung und staatlichen Strukturen beschäftigt. Besonders auffällig ist, dass er sich stark auf seine gebildeten Freigelassenen stützt. Zwei solcher Männer namens Narzissus und Pallas, ehemalige Sklaven des Kaiserhauses, erhalten wichtige Aufgaben in seiner Verwaltung. Viele der Senatoren empfinden das als Affront, weil diese Männer ja nicht aus der traditionellen römischen Elite stammen. Aber Claudius kennt sie lange und hat Vertrauen zu ihm. Es sind vielleicht sowas wie Freunde. Auf jeden Fall kann er sich auf sie verlassen. Auch Claudius' Privatleben spielt in der Politik eine Rolle. Er war zu diesem Zeitpunkt trotz all seiner Einschränkungen bereits 3-mal verheiratet. Soll ich dir wieder die schönen Namen sagen, Laura? Also den ersten sage ich dir vielleicht. Seine erste Ehe hatte er mit Plautia Urgulanilla.
Urgulanilla, was?
Der ändert aber nach einem Skandal in der Scheidung. Ja, Plautia Urgulanilla. Und dann heiratet er Aelia Paetina, die Tochter eines Konsuls. Und dann kommt seine dritte Ehe, und zwar heißt die Frau, die er jetzt heiratet, Messalina. Als Claudius jetzt Kaiser wird, ist Messalina bereits seine Ehefrau und wird automatisch Kaiserin von Rom. Die beiden haben 2 gemeinsame Kinder, den Sohn Britannicus, der nun als Claudius Nachfolger und Thronfolger gilt, und eine Tochter namens Octavia. Messalina fällt in Rom weniger durch eine gefällige Schönheit auf, als durch außergewöhnliche Ausstrahlung und Präsenz, sowie durch ein übergroßes Selbstbewusstsein und enorme politische Intelligenz. Auch Agrippina, die jetzt ja Witwe ist, heiratet erneut. Und zwar den einflussreichen Senator Gaius Sallusticus Crispus Passienus. Lucius ist jetzt 5 und Passienus auch viel älter als Agrippina. Wie sollte es anders sein? War wohl um die 50. Passienus ist ein erfahrener Politiker und bereits zweimal Konsul gewesen. Und er gilt als einer der reichsten Männer Roms. Er gehört zu den einflussreichen Kreisen in der Hauptstadt, ist rhetorisch geschult und steht in Verbindung mit führenden Persönlichkeiten seiner Zeit. Kurzer Zeitfakt. Auch für Passienus ist es nicht die erste Ehe. Zuvor war er mit Domitia Lepidia verheiratet, Agrippinas Schwägerin, die, ja, ihren Sohn mit großgezogen hat in der Zeit ihrer Verbannung und angeblich mit ihrem Mann die inzestuöse Beziehung gehabt haben soll. Das war seine Frau. Alles ist eng verwoben und verbündelt. Ob diese Ehe Agrippinas politisch arrangiert wird oder von ihr selbst angestrebt wurde, lässt sich nicht eindeutig sagen. Sicher ist jedoch, diese Verbindung stärkt ihre finanzielle und gesellschaftliche Position erheblich.
Also ich meine, so ambitioniert wie sie zu sein schien, war das wahrscheinlich von ihr aufgesetzt, ne?
Ja.
Sie kommt zurück und guckt erstmal, wer ist der Mächtigste hier und hat sich den direkt klargemacht.
Ja. Im Jahr 47 oder 48 nach Christus stirbt Passienus unerwartet nach 5 Jahren Ehe. Agrippina ist nun ungefähr 33 und Lucius 10 Jahre alt. Antike Autoren berichten von einer möglichen Vergiftung und nennen Agrippina als Beteiligte. Belegen Was? Lässt sich das wie immer nicht.
Die kleine Champignonsuppe, da war sie wieder.
Ja, auffällig bleibt jedenfalls der Zeitpunkt von Passienus' Tod. Denn fast gleichzeitig verschieben sich in Rom die Machtverhältnisse am Kaiserhof erneut. Und jetzt schauen wir noch mal ganz kurz auf Kaiserin Messalina. Die Überlieferung bezeichnet sie als eine Frau, die ihre Macht gezielt einsetzt, rücksichtslos, strategisch und oft persönlich motiviert. Immer wieder ist im Zusammenhang mit ihr von Intrigen, von Anklagen und von wirklich vielen Menschen die Rede, die aus dem Weg geräumt werden. Wegen Messalina hat Agrippina übrigens auch ihre letzte Schwester und überhaupt ihr letztes Geschwisterkind verloren. Denn Livilla und Messalina geraten in einen internen Machtkampf. Und Livilla wird dann schon wieder verbannt und stirbt kurz später. Und antike Autoren berichten, dass man sie diesmal auf der Insel, wo sie gar, dem Hungertod überlassen hätte.
Oh no.
Inwieweit auch Agrippina involviert war oder ob sie versucht hat, das zu verhindern, ist nicht überliefert. Ich stelle mir aber schon vor, dass diese Situation ganz furchtbar für sie war.
Ja, alles davon ist furchtbar. Also.
Man will nicht tauschen mit ihrem Leben.
Nee, am besten ist man Einzelkind zu der Zeit.
Spätere Autoren wie Juvenal oder Cassius Dio schildern Messalina als maßlos und ausschweifend. Sie berichten von zahlreichen Affären, von nächtlichen Ausflügen und sogar davon, dass sie sich verkleidet in einem Bordell angeboten hat. In einer bekannten Anekdote tritt sie angeblich in einen Wettstreit mit einer Prostituierten und übertrifft diese an Ausdauer und Zahl der Freier.
Ja, das klingt aber ganz typisch nach irgendwie so bösen Gerüchten, die gestreut werden von einer Frau, die es sich erdreistet hat, zu viel Macht zu bekommen, oder?
Kann man nicht sagen, ob das Diffamierung war.
Das war bestimmt so, dass die das gemacht hat. Ja, das kann ich mir schon total vorstellen. Es ist auch immer, wenn ich viel Macht habe, das Erste, was ich machen würde, erstmal Prostituierte herausfordern.
Ja, aber ich meine, sie hat Livilla verbannen lassen und die dem Hungertod überlassen, wahrscheinlich.
Was hat das denn damit zu tun?
Die hatte irgendwie einen verdorbenen Kern.
Ja, also sie klingt auf jeden Fall wie eine Bösewichtin.
Ja, das stimmt. Im Jahr 48 nach Christus erschüttert jedenfalls ein großer Skandal den kaiserlichen Hof. Kaiserin Messalina beginnt nämlich eine leidenschaftliche Beziehung mit dem jungen Senator Gaius Silius, einem der angesehensten Männer seiner Zeit. Silius ist natürlich auch bereits verheiratet, lässt sich jedoch auf Druck Messalinus von seiner Frau scheiden. Antike Autoren berichten, dass die beiden ihre Verbindung immer offener lebten. Und während Claudius sich jetzt außerhalb von Rom aufhält, feiert Messalina eine formelle Hochzeit mit Silius. Für die römische Öffentlichkeit ist das wie eine offene Demütigung des Kaisers und zugleich wohl auch ein Versuch, eine neue Machtkonstellation zu schaffen. Claudius hört jetzt von diesem Ereignis und letztendlich greifen seine beiden Freunde oder die Freigelassenen ein, vor allem der einflussreiche Narzissus. Er handelt schnell, er ist noch in Rom und lässt Messalina festnehmen. Auch Silius und mehrere Männer und Mitwisser werden verhaftet und noch am selben Tag hingerichtet. Und nur kurze Zeit später wird auch Messalina wegen Hochverrats zum Tode verurteilt. Die Überlieferung berichtet, dass sie zögert, sich selbst das Leben zu nehmen und schließlich von einem Soldaten getötet wird. Also man hat ihr die Gelegenheit gegeben, es selbst zu nehmen und ja, hat sie nicht gemacht.
Hättest du es gemacht? Wahrscheinlich nicht weiß so einfach nicht. Ist das. Muss man schon ein Samurai für sein.
Ja. Aber sich erstechen zu lassen wissentlich, auch nicht so toll, ne? Ja, und das ist jetzt der Zeitpunkt, wo überraschend der zweite Mann von Agrippina stirbt.
Mama, bitte sag mir nicht, er hat schon wieder die Champignonsuppe gegessen.
Nein, das ist ja nicht überliefert, ob er einen natürlichen Tod stirbt, aber...
Die ist ja echt eine hervorragende Köchin.
Der Zeitpunkt ist nicht ungünstig, denn am Kaiserhof ist jetzt ja die Wahl der neuen Kaiserin richtungsweisend. Claudius ist 58 Jahre alt und herrscht über ein Reich mit inzwischen rund 60 Millionen Menschen. Der mächtigste Mann der Welt ist wieder Single. Und das Ringen um seine Gunst beginnt.
Und er ist ja auch genau ihre Altersklasse, also ne?
Ja.
58 zu 30, ja. Das ist ja genau das, was sie...
Ja, ja, wie seien ihre anderen aussucht. Beiden Männer. Das ist ihr Beuteschema.
Da fällt das mit der Champignonsuppe nicht so auf, Mama. Können wir vielleicht mal so eine Liste an allen Ermordungen und irgendwie Intrigen mit online stellen, die du da gerade schon in dieser ganzen Folge vorgestellt hast, kannst du ein Buch drüber schreiben.
Ja, wenn du die Liste machst, ja. Das ist so krass, ne? Das ist echt, ja. Also allen ist klar, Claudius wird schnell wieder heiraten. Und für Agrippina bedeutet das, sie muss handeln. Denn sie richtet ihren Blick jetzt auf die Rolle an Claudius Seite. Wohlgemerkt ihr Onkel. Sie schätzt ihre Möglichkeiten überaus realistisch ein und weiß, dass sie diesen Schritt, wenn überhaupt, dann nicht alleine gehen kann. Und deswegen verbündet sie sich mit einem der einflussreichsten Männer am Hof, einem Mann, dem Claudius völlig vertraut, nämlich dem anderen Freigelassenen namens Pallas. Pallas verwaltet als eine Art Finanzminister die kaiserliche Schatzkammer und verfügt damit über erheblichen Einfluss. Was sie ihm für seine Hilfe in Aussicht stellt, wissen wir nicht. Doch Pallas unterstützt ihr Vorhaben und setzt sich bei dem Kaiser für Agrippina ein. Er argumentiert, dass die 33-Jährige direkt von Kaiser Augustus abstammt und dass sie die Tochter des beliebten Germanicus ist. Eine Verbindung mit ihr würde Claudius' dynastische Legitimation stärken. Doch es gibt ein kleines Problem, nämlich eine Ehe zwischen Onkel und Nichte gilt im römischen Recht als unzulässig und widerspricht den traditionellen Normen.
Nein, dann noch lieber zwischen Geschwistern, ne?
Aber das ist für Agrippina kein Hinderungsgrund. Sie ist gewieft und politisch geschickt. Und durch ihre letzte Ehe hat sie ja auch viele Kontakte und gute Beziehungen. Auf ihr Geheiß platzieren Callas und Claudius geschickt ihre Wünsche im Senat. Und auf Vorschlag einflussreicher Senatoren wird das Gesetz innerhalb weniger Wochen geändert. Und eine Ehe zwischen Onkel und Nichte ist jetzt rechtlich möglich.
Nein.
Und so heiraten Claudius und Agrippina im Jahr 49 nach Christus. Wenige Monate, nachdem bei beiden die vorherigen Ehepartner das Zeitliche gesegnet haben. Eine Hochzeit eines römischen Kaisers ist keine Krönung. Sie folgt den üblichen Ritualen. Nach Bekanntgabe der Verlobung folgen Opfergaben, um die Götter gnädig zu stimmen. Und mit einem feierlichen Einzug zieht dann die Braut in das Haus des Mannes. Agrippina möchte das Plebs, das Volk, gerne für sich einnehmen und lässt anlässlich ihrer Vermählung Feierlichkeiten, sogenannte Ludi, Spiele, für die Bürger abhalten. Gemeint sind dabei keine privaten Spiele, sondern riesige, große öffentliche Veranstaltungen. Dazu gehören zum Beispiel Wagenrennen im Zirkus, Theateraufführungen oder Gladiatorenkämpfe. So beweist Agrippina ihre Großzügigkeit und gewinnt die Gunst der Bevölkerung. Aber sie erwirkt auch noch mehr. Mit der Vermählung verleiht Claudius ihr nämlich den Titel Augusta. Eine Auszeichnung, die lebenden Kaiserinnen nur selten zuteil wird. und ihr Porträt erscheint jetzt zum zweiten Mal auf Münzen. Claudius ist dabei wie üblich auf der Vorderseite der Münze zu sehen und Agrippina auf der Rückseite.
Was ist denn die Vorderseite und was ist die Rückseite von der Münze?
Ich schicke dir mal ein Bild, guck dir mal an.
Ah ja, was ganz cool ist an dem Bild, das müssen wir auch auf jeden Fall verlinken, Lina, ist, dass man nicht nur die Münzen sieht, die sehen aus, wie man sich so Münzen aus der Zeit vorstellt, wie wir alle bestimmt schon aus Geschichtsbüchern oder sonst wo gesehen haben, sondern auch ein Bild basierend auf dem Münzdruck, wie die Person ausgesehen haben könnte. Und das finde ich ganz cool.
Ja, man das ja so ein bisschen, es wird greifbarer.
Wobei, wer weiß schon, wie nah das an der Realität dran ist. Ne? Also die Agrippina sieht hier sehr hübsch aus.
Also man geht heute davon aus, dass die sehr realitätsnah waren, die Münzdarstellungen.
Interessant.
Agrippina nutzt also ihre neue Stellung von Anfang an überaus aktiv. Sie nimmt auch Einfluss auf Personalentscheidungen und bringt ihre eigenen Vertraute in wichtige Positionen und baut so ihr Netzwerk am Hof weiter aus. Und bei allem verfolgt sie ein klares Ziel. Und Laura, du kannst dir bestimmt jetzt nach allem, was wir beredet haben, denken, was das für ein Ziel ist.
Ja, jemanden zu heiraten, der noch älter ist. Ein bisschen mehr ihre Künste, was die Suppenbrauerei angeht.
Laura, Tipp.
Ja, der Sohn, der soll doch Kaiser werden, der Lucius, ne?
Genau. Sie denkt an ihren einzigen Sohn, ihre einzige wahre Liebe, ihren Sohn Lucius. Denn es gibt nur diesen einen Menschen, der ihr wirklich nah ist, nach all den Verlusten, die sie schon hatte. Alle ihre 8 Geschwister sind ja wohlgemerkt tot. Sie ist die einzige Überlebende. Lucius ist also ihr kleiner Augenstern, ihr Ein und Alles. Und mit ihm verbringt sie wahrscheinlich möglichst viel Zeit und bespricht sie alles. Ihn will sie wohl behüten und schützen um jeden Preis. Und so richtet sich Agrippinas großes Ziel auf die Frage der Nachfolge von Claudius. Aber, da gibt es ja wieder ein Problem, denn wir erinnern uns, der hat doch schon einen Sohn, Britannicus. Und der ist damals etwa 9 Jahre alt. 3 Jahre jünger als Lucius. Aber wir haben ja auch schon ein wirkungsvolles Instrument der Kaisernachfolge kennengelernt.
Muss den nicht mehr adoptieren, oder? Weil der ist doch jetzt eh der Sohn, weil die geheiratet haben. Muss trotzdem adoptiert werden.
Nee, der ist nur Stiefsohn. Genau, die Adoption. Agrippina unternimmt nun also alles, um ihren Mann Claudius zu überzeugen, wie klug es doch von ihm wäre, Lucius zu adoptieren. Und wir haben es ja so ein bisschen schon rausgehört, Claudius ist kein starker Machtpolitiker und beeinflussbar. Und er weiß ja auch, dass in seiner eigenen Familie der Weg der Adoption schon oft zur Macht führte. Das ist also nichts Ungewöhnliches für ihn. Und dann sind ja noch Agrippinas Argumente, Lucius ist älter als Britannicus, er wirkt greifbarer als möglicher Nachfolger. Und er bringt ja auch etwas mit sich, das in Rom zählt, nämlich die direkte Blutverbindung zu Augustus und Germanicus, Namen, die immer noch Gewicht haben. Schließlich lässt sich Claudius überzeugen und gibt nach. Lucius Domitius Ahenobarbus wird offiziell Claudius Sohn. Und er erhält einen neuen Namen und den kennen wir, Laura.
Das ist natürlich der gute Nero.
Ja, von nun an nennt ihn auch jeder Nero. Eigentlich Nero Claudius Caesar Drusus Germanicus. Aber wir nennen ihn Nero. Ab jetzt. Doch Agrippinas Einfluss zeigt sich nicht nur bei der Frage der Thronfolge. Auch außerhalb Roms nutzt sie ihre neue Stellung. Im Jahr 50 nach Christus bewegt sie ihren Mann, Kaiser Claudius, dazu, ihren Geburtsort am Rhein in den Rang einer römischen Bürgerkolonie zu erheben. Aus dem bisherigen Oppidum Ubiorum wird Colonia Claudia Ara Agrippinensium.
Laura. Endlich. Das jetzt ist sind doch wir das, da. Was ich die ganze Zeit hören sollte. So, Ende vom Podcast heute. Dankeschön, dass ihr es gehört habt.
Eine Stadt nach römischem Recht, unser Köln. Hier werden jetzt Veteranen angesiedelt, römisches Recht gilt für alle Bewohner Kölns und die Stadt wird neu geordnet und trägt ihren neuen Namen. Zum ersten Mal wird eine römische Kolonie zu Lebzeiten nach einer Frau benannt. Agrippinensium, also Köln, das heutige Köln. Die Stadt, in der wir geboren sind, in der unsere Familie lebt, bis auf die, die in London leben und in der unsere Wurzeln weit zurückreichen. Doch zurück zu Claudius und Agrippina. Claudius setzt seinen Sohn Britannicus nicht offiziell als Nachfolger ab, aber durch die Adoption von Nero wird dieser politisch klar bevorzugt, weil er ja der Ältere ist. Und jetzt zeigen die Münzen auch Neros Gesicht. Und öffentliche Auftritte folgen und präsentieren ihn dem Volk als künftigen Herrscher. Nero wird außerdem noch mit Claudius' Tochter Octavia verlobt. Er ist 12 und sie 19 Jahre alt. Mit der Hochzeit wird zum Glück noch 4 Jahre gewartet.
Sind die jetzt aber nicht eigentlich Geschwister?
Ja, also sage ich mal so. Er war ja ihr Onkel und ihr Sohn heiratet jetzt seine Tochter.
Oh nein, Mama!
Denk mal heute Abend beim Einschlafen drüber
nach. Wie viele Ecken sind die jetzt blutsverwandt?
Zu nah, würde ich mal sagen. Die Frage der Nachfolge scheint jetzt also geregelt. Doch Agrippina weiß inzwischen, wie Rom funktioniert. Ein Kaiser kann sterben, Entscheidungen können kippen. Sie kennt den Hof und sieht, wie schnell sich alles wenden kann. Und so baut sie ihre Macht heimlich still und leise im Laufe der nächsten Jahre immer weiter aus. Denn solange Claudius lebt, ist ja noch nichts entschieden. Im Jahr 54 nach Christus ist Claudius 63 Jahre alt und regiert seit 13 Jahren. Ja, hat er lange geschafft schon, ne?
Ja, und wie gesagt, klingt ja eher weise und gebildet. Ja. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass das auch eine gute Zeit für Rom war.
Er ist tatsächlich sehr effektiv auch, ne? Er reformiert ja die Verwaltung des Reiches, baut eine leistungsfähige Bürokratie für das große Reich auf und bindet die Provinzen, das habe ich schon gesagt, stärker in das römische System ein. Besonders wichtig, das habe ich auch schon gesagt, ist die Eroberung Britanniens, weil das ist für ihn ein riesiger militärischer Erfolg, der jetzt das erste Mal seit langem Rom neue Gebiete und Prestige bringt. Und im Infrastrukturbereich ist er auch aktiv. Es stehen immer mehr neue Straßen, Häfen und Aquädukte, darunter zum Beispiel ein Ort, an dem wir beide schon waren, der große Hafen von Ostia. Dort wird die Getreideversorgung Roms gesichert.
Cooler Typ.
Ja. Während Claudius das Reich also ordnet, baut, erweitert, bleibt Agrippina nicht untätig. Sie ist endlich dort angekommen, wo sie hin wollte, an der Spitze des Reiches und hält die Fäden am Hof fest in ihrer Hand. Sie entscheidet, wer Zugang zum Kaiser bekommt, wen er hört und wen er nicht hört. Und sorgt natürlich dafür, dass Nero immer präsenter wird. Auch sie selbst ist überaus sichtbar. Hinter ihr liegt schließlich eine lange Reihe von Verlusten. Aus heutiger Sicht würde man wohl sagen, ein Mensch, der schwer traumatisiert war. Aber Therapiemöglichkeiten gab es ja damals nicht. Ja.
Entschuldige, aber wer von denen nicht? Also auch der arme Caligula, der ist ja wahrscheinlich wahnsinnig geworden. Durch die Umstände kann man ihn wirklich jetzt nicht... Ja. Ich kann es verstehen.
Der Pferd war das Einzige, dem man noch vertraut hat.
Hufikus.
Ja, also Agrippina musste jedenfalls mit allem allein zurechtkommen. Und vielleicht ist das genau der Grund, warum diese Jahre für sie besondere Bedeutung haben. Sie führt endlich ein neues, selbstgesteuertes Leben. Ihrem Sohn geht es gut, ihr geht es gut. Und es sollte auch bei der Betrachtung dieser Ehe nicht vergessen werden, dass Claudius gesundheitlich stark eingeschränkt.
Weshalb sie wahrscheinlich überhaupt so viel Macht gewinnen konnte. Ne? Ja. Erst hat sie sein Vertrauen gewonnen und dann... Ja. Hat sie mit ihm zusammen wahrscheinlich ein Stück weit regiert. Es war eine gute Kombination, die beiden.
Eigentlich waren die ein gutes Team, ne? Und es scheint ihm auch anfangs zu Beginn der Kaiserzeit besser zu gehen gesundheitlich, aber seine Sprachstörung bleibt genauso wie Zitteranfälle und sein unsicherer Gang. Aus heutiger Sicht würde man vermutlich von einer neurologischen Erkrankung sprechen, vielleicht sowas wie einer spastischen Lähmung. Ich denke auch, dass die ein gutes Team waren, dass es für ihn eine Entlastung war, so eine junge, schöne Partnerin an seiner Seite zu haben, die zupackt und Entscheidungen trifft. Und sie ergänzen sich in dieser Zweckehe nicht schlecht, würde ich mal sagen. Agrippina sorgt jetzt auch für die bestmögliche Ausbildung von Nero. Sie engagiert die berühmtesten Lehrer des Reiches und verfolgt stets genau, welche Fortschritte er macht. Und einer dieser Lehrer, von dem hat man vielleicht schon mal gehört, ist Seneca. Er ist ein angesehener Philosoph und Rhetor, der zuvor in Ungnade gefallen war und von Agrippina an den Hof zurückgeholt wird.
Haben wir aber Glück gehabt, dass sie das gemacht hat.
Mhm. Seneca bereitet Nero nach Agrippinas Vorstellungen auf seine zukünftige Rolle als Kaiser vor. Nero fühlt sich den Schriften zufolge schon früh zu Dingen hingezogen, die tatsächlich auch Agrippina selbst liebt, nämlich zur Musik, zur Theater, zur Kunst. Eigentlich sind das nicht unbedingt Prioritäten, die zu einem künftigen Kaiser passen, aber das ist beiden egal. Es lässt sich natürlich nicht genau sagen, wie er als Kind war, aber später wird Nero oft als exzentrisch oder sogar als verrückt beschrieben. Durchgeknallt würde man heute vielleicht sagen. Doch wenn man in seinen Teenagerjahren auf ihn blickt, vielleicht auch mit Agrippinas Augen, sehen wir zunächst mal einen jungen Mann, der auf etwas vorbereitet wird, das größer ist als er selbst. Ein Kind, das Schritt für Schritt in ein kompliziertes und überaus gefährliches Machtgefüge hineinwächst. Vielleicht auch ein Kind, dem nur selten jemand zu widersprechen wagt. Und Agrippina, ich glaube, die würde man heute Helikoptermama nennen. Was Neros Aussehen betrifft, beschreibt Suetin ihn als eher kräftig mit etwas fülligem Körperbau, hellem Teint und rötlich blondem Haar. Ein klassischer athletischer Typ ist er also nicht. Aber Agrippina sieht ihn wahrscheinlich stets mit dem liebenden Blick einer Mutter. Vielleicht nimmt sie nicht wahr, was schwierig an ihm ist oder will es nicht sehen. Jedenfalls sind für Agrippina diese Jahre als Kaiserin diejenigen, in denen sich ihr Leben zum ersten Mal stabil und sicher anfühlt. Wahrscheinlich die glücklichsten ihres Lebens. Und auch die Bevölkerung ist zufrieden mit dem Kaiserpaar. Claudius' Ansehen steigt stetig und mit der Zeit ist er durchaus beliebt, weil er als fleißiger und zugänglicher Herrscher gilt. Das nutzt Agrippina geschickt, um auch ihr eigenes Außenbild aufzupolieren. Natürlich auch das von ihrem Liebling Nero. Beim Senat dagegen ist Claudius weniger angesehen, vor allem weil er sich so stark auf seine Freigelassenen stützt, statt auf die senatorische Elite. Unter Claudius werden sogenannte Majestätsprozesse zu einem gefürchteten politischen Instrument. Majestätsprozesse sind Verfahren wegen angeblicher Angriffe auf den Kaiser oder den Staat. Oft reichen schon Verdächtigungen, um jemanden zu stürzen. Auch einflussreiche Senatoren, die Claudius oder Agrippina nicht mehr passen, sind betroffen und verlieren ihr Vermögen oder sogar ihr Leben. Gleichzeitig wächst Britannicus in ein Alter heran, in dem junge Römer öffentlich auftreten dürfen. Und Laura, du kannst vielleicht erraten, was passiert, als Agrippina merkt, dass Claudius sich wieder mehr Britannicus zuwendet.
Die Pilzsuppe, Mama, da ist sie wieder am Kochen.
Ich schicke dir mal einen Text, den du vorlesen kannst. Mhm. Okay. Und zwar liest du dann aus dem Werk von dem Historiker Sueton, das De Vita Caesarum heißt.
Man ist sich darüber einig, dass Claudius durch Gift getötet wurde, doch über Ort und Art gehen die Berichte auseinander. Einige sagen, es sei während eines Gastmahls auf der Burg geschehen, als ihm von dem Eunuch Halotus Pilze gereicht werden.
Da sind sie wieder, die Pilze.
Entschuldige. Andere berichten, es sei ihm ein Gift, das ist natürlich furchtbar, ist natürlich gar nicht lustig, aber die ganze die Pilzsuppe. Andere berichten, es sei ihm ein Gift in einem Brei gemischt worden, als er bereits krank und geschwächt war. Auch darüber besteht keine Einigkeit, ob das Gift sofort wirkt oder erst verzögert. Denn als sich zunächst nur eine Betäubung einstellte und man glaubt, er habe sich übergeben müssen, soll der Arzt Xenophon gerufen worden sein, der ihm, unter dem Vorwand, den Hals zu reinigen, eine Feder einführte, die mit Gift bestrichen war. So wurde der Tod beschleunigt. Agrippina hielt seinen Tod zunächst geheim. Sie traf alle notwendigen Maßnahmen, um ihren Sohn zu sichern. Erst als alles vorbereitet war, wurde bekannt gegeben, dass Claudius gestorben sei. Und gleichzeitig wurde Nero als neuer Kaiser ausgerufen.
Ja. Krass, ne?
Meine Güte.
Ja. In der Nacht vom 12. auf den 13. Oktober 54 erkrankt Claudius plötzlich. Agrippina hat laut anderen Quellen die Giftmischerin Locusta beauftragt. Die wäre auch mal eine Podcast-Folge wert. Locusta gilt in Rom als absolute Kennerin von Giften. Eine Frau, die sich mit Pflanzen, Extrakten und tödlichen Mischungen auskennt.
Das war bestimmt ein sehr beliebter Beruf zu der Zeit. Also ich hoffe, wir machen noch mal so eine Rom-Folge, weil das war jetzt wirklich...
Sehr amüsant.
Ja, das Problem ist, über Locustas Leben wissen wir nicht viel. Wahrscheinlich stammte sie aus einer der Provinzen des Reiches und ist in Rom wegen eines Giftverbrechens bereits verurteilt worden und somit berühmt-berüchtigt. Dann wird sie aber wieder freigelassen unter Claudius. Und jetzt macht ihr Wissen sie für die Reichen und Mächtigen Roms interessant. In antiken Berichten erscheint Locustas Name ab jetzt immer wieder dort, wo Vergiftungen eine Rolle spielen. Aber gut, diese Berichte entstehen ja Jahrzehnte nach dem erwähnten Ereignis. Sicher ist, Claudius stirbt im Oktober 54. Er stirbt relativ plötzlich, war aber gesundheitlich auch nicht robust. Moderne Historiker halten daher auch heutzutage einen natürlichen Tod für möglich. Magen-Darm-Erkrankungen waren zu dieser Zeit häufig, Lebensmittelvergiftungen ebenfalls. Aber natürlich ist auch ein Mord möglich oder wahrscheinlich. Bewiesen ist er natürlich nicht. Was jedoch auffällt, ist die Geschwindigkeit der folgenden Ereignisse. Denn Agrippina weiß, sie muss schnell handeln. Alles, was sie seit vielen Jahren vorbereitet und eingefädelt hat, macht sich genau in diesem Augenblick bezahlt. Noch in der Nacht von Claudius' Tod wird Nero von der Prätorianergarde als neuer Kaiser präsentiert. Agrippina sorgt zudem dafür, dass Britannicus gleichzeitig isoliert und bewacht wird. Und bereits am kommenden Morgen tritt ein junger, selbstbewusster Nero vor die Truppen Roms. Und wie geplant erhält er deren Unterstützung. Und kurz darauf bestätigt auch der Senat seine Herrschaft. Nero ist 16 Jahre alt.
Oh, Gottes Willen.
Ja. Tacitus beschreibt immer wieder Agrippina als Ränkeschmiedin erster Güte. Als Frau, die den perfekten Zeitpunkt abzupassen gelangt. Die besten Kontakte zu den Prätorianern pflegt. Eine Frau, die sicherstellt, dass die Nachricht von Claudius Tod und Neros Nachfolge kontrolliert verbreitet wird. Was glaubst du denn, Laura? War sie eine Giftmörderin?
Das mit dem Giftmord weiß ich nicht, ob das so stimmt, weil der war ja echt krank und er ist ziemlich alt geworden. Das könnte auch eine normale Todesursache gewesen sein. Alles andere, was du gerade gesagt hast, denke ich, dass das passt, ja. Mhm. Also, dass sie gelernt hat aus der Schwäche der alten Position, wo sie zweimal verbannt wurde und dann angefangen hat, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Mhm. Klingt wie Main-Character-Energy.
Ja, aus Erfahrung klug geworden oder böse, wie man es sieht.
Was denkst du?
Ja, ich halte es auch für möglich, dass sie ihn umgebracht hat. Dass wenn er sich wirklich Britannicus wieder zugewendet hat und sie jetzt Angst haben musste, dass er seine Entscheidung, Nero zum Nachfolger zu machen, rückgängig macht, ich glaube, dann ist sie tätig geworden. Das könnte ich mir schon vorstellen.
Aber ich glaube nicht, dass der Vater das gemacht hat. Also Adoptivvater.
Was hörte sich bisher nicht so an. Nee. Ne? Der schien ihr auch sehr zugetan, ja. Im Oktober 54 beginnt die Herrschaft Neros. Agrippina hat erreicht, was vor einigen Jahren kaum jemand für möglich gehalten hätte. Ihr geliebter Sohn, ihr einziges Kind, sitzt auf dem Kaiserthron. Er ist jetzt der mächtigste Mensch der Welt und sie hat ihn dazu gemacht. Zu Beginn wirkt seine Herrschaft moderat. Nero verspricht treuherzig, im Sinne des Senats zu regieren. Er verzichtet demonstrativ auf Alleingänge. Agrippina handelt wie immer klug und überlegt. Sie stellt Nero zwei Männer zur Seite. Als Nero Kaiser wird, steht Seneca ja bereits seit 5 Jahren bei ihm. Und es ist nicht überraschend, dass er eine der wichtigsten Beraterrollen in der frühen Phase der neuen Regierung übernimmt. Der zweite Mann heißt Brutus. Er stammt aus der römischen Ritterklasse und ist ein erfahrener Offizier. Agrippina sorgt dafür, dass er zum Präfekten, also Chef der Prätorianergarde, ernannt wird.
Klingt nach sehr weisen Entscheidungen.
Da haben wir ja schon von gehört. Gemeinsam mit Agrippina prägen jetzt Seneca und Brutus die ersten Jahre der neuen Regierung unter Nero. Weißt du noch ungefähr, ist ungefähr im Kopf, wie alt sie jetzt ist, als das passiert?
Uff, Ende 30, irgendwie so 38.
Genau, ja, 38, 39, krass, ne? Mhm. Und sie ist immer noch sehr gut aussehen. Sichtbar tritt sie jetzt an der Seite ihres Sohnes auf und begleitet ihn bei offiziellen Anlässen. Ihr Name wird in Dokumenten genannt und Münzen zeigen Mutter und Sohn gemeinsam. Was sie so lange versucht hat zu erreichen, ist jetzt Wirklichkeit. Nero, ihr Nero, steht im Zentrum der Macht. Und bestimmt ist da auch sowas wie Zufriedenheit oder Genugtuung bei Agrippina. Alle ihre Pläne haben funktioniert. Ihr langer Atem hat sich endlich ausgezahlt. Sie könnte nicht glücklicher sein. Jetzt verlinke ich mal ein Bild von der Münze, die sie und Nero zeigen. Doch am Hof verändert sich mit der Zeit langsam fast unmerklich etwas. Nero wird nämlich erwachsen. Und es entstehen Spannungen. Es kommt immer wieder zu Streit zwischen ihm und Agrippina, über Einfluss, über Entscheidungen. Nero möchte eigene Wege gehen. Und die Nähe zu seiner starken, einflussreichen Mutter nervt ihn und wird zum Problem. Wie stark diese Konflikte wirklich waren, wissen wir nicht, aber wir wissen, Agrippinas Einfluss beginnt wieder zu schwinden. Wie sehr muss sie das verletzt und enttäuscht haben? Britannicus, der leibliche Sohn von Claudius, wird auch älter und stellt für Nero immer mehr eine potenzielle Gefahr dar. Tacitus berichtet, Britannicus habe begonnen, seine Stellung selbstbewusster einzunehmen. Und es gibt Hinweise, dass die Sympathien des Senats bei ihm lagen. Im Jahr 55 nach Christus geschieht etwas Entscheidendes. Claudius ist ein Jahr tot. Im Februar findet ein kaiserliches Bankett statt.
Oh, Britannicus
und Nero nehmen beide teil.
Britannicus, bye-bye.
Auch Agrippina ist anwesend. Während des Mahls erhält Britannicus ein Getränk. Er hebt den Becher an die Lippen. Zunächst scheint alles normal. Doch plötzlich verändert sich sein Gesicht und sein Körper verkrampft. Er versucht aufzustehen, doch seine Beine geben nach. Vor den Augen der Gäste bricht der 13-jährige Sohn von Claudius zusammen.
Ist das furchtbar, der arme 13.
Er windet sich in Krampfanfällen. Der Atem bleibt ihm weg.
Mach Mama.
Britannicus ist tot. Für einen Moment herrscht Stille im Raum. Nero aber bleibt ruhig sitzen, genau wie Agrippina. Und Nero erklärt jetzt den erschrockenen Gästen, Britannicus habe ja seit seiner Kindheit an Anfällen gelitten. Der Arme sei von so schwacher Konstitution gewesen. Da könne man nichts machen, wie traurig. Das Bankett wird fortgesetzt.
Was?
Und du kannst dir vorstellen, in Tacitus erzählen Lungen, welcher Name jetzt auftaucht? Locusta. Tacitus erzählt, Nero hatte Locusta beauftragt, Locusta die Giftmischerin. Bereits vorher habe er mehrfach versucht, Britannicus umzubringen, aber das Gift sei jedes Mal zu schwach gewesen. Beim Bankett hätte daher ein stärkeres Mittel gewischt werden müssen und erfolgreich. Und die Reaktionen am Hof sind auffallend kontrolliert. Das Begräbnis von Britannicus erfolgt extrem schnell, ohne groß öffentliche Zeremonie. Agrippina soll angeblich erschüttert gewesen sein. Und Tacitus beschreibt ihr Entsetzen auch als echt. Was glaubst du, war sie eingeweiht?
Boah, schwer zu sagen, ist alles so crazy. Ja,
man weiß es nicht. Die ganze Familie, ne? Krass. Es gibt sogar Berichte, dass Agrippina erbost war und dass Nero sie, statt dankbar zu sein, nach und nach ausbotete. Deshalb soll sie gedroht haben, ebenfalls Britannicus zu unterstützen, aber dann war der ja tot. Nero ist jetzt also der unangefochtene Erbe der julisch-claudischen Linie und 17 Jahre alt. Also so vom Johannesalter, ne? Von deinem Bruder.
Der unangefochtene und letzte. Hat er ja schön hinbekommen. Mhm.
Und hier beginnt wahrscheinlich die Entwicklung, die viele Jahre später in Baiae enden wird. In dieser Phase tritt eine Frau in Neros Leben, die den Konflikt zwischen Mutter und Sohn entscheidend verschärfen wird. Poppaea Sabina. Laura, du lachst ja gar nicht. Poppaea. Du lachst doch bei jedem Rümpfchen.
Ich habe das Gefühl, ich nehme das nicht ernst genug. Und Poppaea finde ich jetzt auch nicht so lustig. Nicht so wie Drusella.
Poppaea Sabina wird um das Jahr 30 nach Christus geboren und ist damit einige Jahre älter als Nero. Die antiken Quellen beschreiben sie als außergewöhnlich schön gebildet und politisch ehrgeizig. Tacitus schreibt, sie habe viele Vorzüge besessen, doch ihr Charakter sei von starkem Ehrgeiz geprägt gewesen. Ihr Haar soll rot-golden gewesen sein und ihre Haut auffallend hell. Und diese Blässe pflegte sie wohl bewusst, unter anderem durch vielfache tägliche Bäder in Eselsmilch, für die sie stets zahlreiche Esel mit sich führen lässt, egal wohin sie fährt und geht. Crazy!
So jeder seine Hobbys, ne?
Da kommt Popea mit den Eseln. Auch ihre Bildung fällt auf. Selbst kritische Autoren gestehen ihr einen gewandten Verstand und eine geschickte, oft in Fragen formulierte Redeweise zu. Da muss man sich dann vorstellen, wie ist das, ne? Popea, kannst du das mal machen? Findest du? Meinst du? Ja? Würdest du?
Ich würde mich halt, es ist so belastend, oder? Wenn das Einzige, was mit dir in die Geschichte eingeht, diese Sachen sind. Das ist doch furchtbar. Ja.
Nein, das kommt über sie noch mehr. Okay. Keine Sorge. Gleichzeitig entsteht ein Ruf, der Popea bis heute begleitet, nämlich. Die Quellen zeichnen sie als berechnend, als jemand, der ihre Wirkung äußerst gezielt einsetzt. Häufig tritt Popea deshalb mit halb verschleiertem Gesicht auf. Gerade so, dass sie gesehen wird, aber nie ganz geheimnisvoll. Als Nero ihr näher kommt, ist sie bereits verheiratet. Ihr Ehemann heißt Marcus Salvius Otho. O-T-H-O. Das wird doch nicht Otto gesagt, oder? Otho.
Freue mich nicht, Mama.
Otho ist auf jeden Fall ein enger Freund des Kaisers. Und Nero, wir erinnern uns, ist auch schon verheiratet mit Octavia, der leiblichen Tochter von Kaiser Claudius, Schwester von Britannicus, der ja gerade gestorben ist. Gilt diese Ehe wohl als glücklich? Nein, gilt sie nicht.
Wen wundert es?
Und zwischen Nero und Popea entwickelt sich eine leidenschaftliche Beziehung. Die kluge Popea erkennt schnell, dass Mutter Agrippina der wichtigste Einflussfaktor im Umfeld des Kaisers ist. Für Agrippina muss Popea schnell mehr gewesen sein als nur die Geliebte ihres Sohnes. Sie spürt wohl intuitiv, dass hier jemand auftaucht, der ihren Platz angreift. Und zwischen den beiden Frauen entsteht eine erbitterte Rivalität. Tacitus berichtet, Popea habe Nero immer wieder darin bestärkt, sich endgültig aus dem Einfluss seiner Mutter zu lösen. Dabei nutzte sie wohl eine Mischung aus Schmeichelei und Druck und hebt Neros Stellung weiter hervor, stellt aber gleichzeitig die Abhängigkeit zu ihr in Frage. Als Nero sich also immer stärker für Popea interessiert, wird die Situation politisch heikel, denn Popeas Ehemann ist ja wie gesagt ein enger Freund des Kaisers. Im Jahr 58 nach Christus schickt Nero Ehemann Otho als Statthalter nach Lusitanien, eine römische Provinz auf der Iberischen Halbinsel im Gebiet des heutigen Portugal. Offiziell eine sehr ehrenvolle Aufgabe. Tatsächlich bedeutet es, dass Otho Rom verlassen muss und sehr weit entfernt lebt. Und die schöne Popea bleibt ohne ihn in der Nähe des Kaisers. In dieser angespannten Situation mit Popea und Agrippina versuchen zwei Männer, den Konflikt zu entschärfen. Gemeinsam bemühen sich Seneca und Burrus, zwischen Nero und Agrippina zu vermitteln. Sie verstehen, wie gefährlich ein offener Konflikt zwischen Mutter und Sohn sein könnte. Und schließlich hat Agrippina ja entscheidend dazu beigetragen, dass Nero Kaiser geworden ist. Und ganz sicher ist sie zu dieser Zeit die mächtigste Frau Roms. Doch viele neuere, jüngere Senatoren erwarten inzwischen, dass der junge Herrscher unabhängig von ihr regiert. Der Balanceakt der Freigelassenen gelingt zunächst, doch im Hintergrund wächst die Spannung immer weiter. Und mit der Zeit wird Agrippina zunehmend aus dem inneren Machtkreis um den Kaiser verdrängt. Natürlich, als kluge Frau merkt sie das. Ihre Treffen mit ihrem Sohn werden schleichend eingeschränkt, Stück für Stück, und einige ihrer engsten Vertrauten verlieren ihre Positionen. Nero zieht sich auch räumlich von seiner Mutter zurück. Agrippina hat wohl versucht, ihren Einfluss zu retten, indem sie Nero daran erinnerte, wer ihn auf den Thron gebracht hatte. Aber mit Popea steht ihr jemand gegenüber, deren scharfen Verstand und Machtwille ihrem ebenbürtig ist. Und Popea weiß, wie sie Neros Gefühle und jungenhafte Leidenschaft für sich nutzen kann. Alles, was Agrippina je auf dieser Welt geliebt hat, ist Nero. Und der ist ein junger Mann und verliebt, zum ersten Mal Libido gesteuert, würde man heute wohl sagen. Und als er sich jetzt von ihr abwendet, bricht ihr wahrscheinlich das Herz. Ich kann mir vorstellen, dass Agrippina in dieser Zeit viele schlaflose Nächte hat, voller Weinen, Unruhe, Angst und vielleicht auch voller Wut. Das kennen wir ja alle, dass einen nachts einholt, was wir tagsüber erfolgreich verdrängen konnten. Nero empfindet diese Lage als anstrengend und schwierig, nicht nur wegen Poppeas Einflüsterungen. Agrippina, das haben wir ja gesagt, ist eine mächtige Person. Viele Menschen respektieren und bewundern sie sehr. Er hat jetzt Angst, dass ein offener Bruch mit ihr politische Unruhen auslösen könnte. Im Jahr 59 nach Christus, als Nero 21 und Agrippina 44 Jahre alt sind, ist die Situation zugespitzt. Zwischen den beiden herrscht Eiseskälte. Und der junge Kaiser beschließt, sich endgültig von ihr zu lösen. Und hiermit kehren wir nach Baiae zurück. Ganz an den Anfang dieses Podcasts. Der luxuriöse Badeort am Golf von Neapel ist ein Ort voller Villen, Feste und politischer Begegnungen. Hierhin zieht sich die Elite Roms zum Entspannen und zum Feiern zurück. Wer etwas auf sich hält, hat hier in Baiae ein Anwesen. Und jedes Jahr im Frühjahr finden zu Ehren der Göttin Minerva Festivitäten statt. Die Feierlichkeiten dauern mehrere Tage und Nero lädt Agrippina zu einer der opulenten Feierlichkeiten ein. Das hatten wir am Anfang. Was glaubst du, was sie denkt, als sie die Einladung kriegt in dieser Situation?
Dass er sie, also wahrscheinlich hofft sie, dass er sich mit ihr vertragen möchte, aber sie ist ja schlau. Sie sollte sich denken können, dass er sie eigentlich loswerden möchte.
Ja, das glaube ich auch und so war es wohl auch. Und für alle Anwesenden wirkt aber jetzt Agrippinas Erscheinen, also dass sie die Einladung annimmt, wie eine Versöhnung zwischen Mutter und Sohn. Und wir haben ja auch schon gehört, Nero tritt ihr gegenüber freundlich und viele Gespräche finden statt. Aber Nero hat in Wirklichkeit längst beschlossen, seine Mutter zu töten und einen perfiden Plan ersonnen. Sein engster Gehilfe dabei ist Aniketus, ein Vertrauter von ihm, ein Freigelassener und ein Kommandeur der wichtigsten Flotteneinheiten des Kaisers. Gemeinsam überlegen die beiden, wie man es geschickt anstellen könnte, Agrippina zu beseitigen, ohne einen offenen Mord zu begehen. Giftanschlag kommt jetzt irgendwie nicht in Frage. Es heißt, dass Agrippina sich auch über die Jahre hinweg selbst gegen Gifte geschützt hat, indem sie sich täglich kleinere Mengen davon zuführt, um ihren Körper daran zu gewöhnen. Desensibilisierung.
Das ist ja krass, ja. Oder?
Ja. Was sagt das auch über sie aus, dass sie das gemacht hat? Das Mordwerkzeug, für das die beiden, also Nero und Aniketus, sich entscheiden, ist ein präpariertes Schiff. Die Konstruktion dieses Schiffes wird so manipuliert, dass Teile des Dachs nach kurzer Fahrt einstürzen und das Schiff versenken und mit sich in die Tiefe reißen. Und der Tod der Kaisermutter soll dann wie ein Unglück auf See aussehen. Du erinnerst dich, wir haben gehört, wie ihr eigenes Schiff war beschädigt und sie verlässt jetzt das Bankett, tritt die Rückreise an. Und es ist bereits nachts, als sie mit ihrem Bediensteten dort ankommt und anfängt, nach Hause zu fahren, dafür halt über See, ne? Also mit dem Schiff praktisch zu ihrer eigenen Wille überzusetzen. Und hier wird dieser tödliche Mechanismus ausgelöst. Teile des Schiffs brechen ein, Balken stürzen herab, Menschen geraten ins Wasser. Doch der Plan geht nicht auf, das haben wir auch am Anfang gehört. Agrippina wird zwar verletzt, aber sie überlebt den Anschlag. Sie kann sich aus den Trümmern retten und schließlich selbst ans Ufer schwimmen. Bis hierhin sind wir gekommen. Was glaubst du, Laura, passiert jetzt?
Keine Ahnung. Ganz generell weiß ich ja, wie es mit Nero endet, aber mit Agrippina weiß ich nicht.
Agrippina tut jetzt was Bemerkenswertes. Sie kehrt nass, erschöpft, leicht verletzt in ihre eigene Villa zurück und lässt als erstes ihrem Sohn Nero durch einen Boten ausrichten, ihr sei ein Unfall zugestoßen. Keine Vorwürfe, keine Anklage. Sie zwingt Nero nicht, sich zu verteidigen, sondern bietet ihm die Gelegenheit, sein Gesicht zu wahren, reicht ihm quasi die Hand. Vielleicht hofft sie auch immer noch, dass das Ganze nicht wahr ist und ein Unfall war oder dass jemand anders diesen abscheulichen Plan ersonnen hat. Er ist ja schließlich ihr Sohn. Als der Bote Nero erreicht und erfährt, dass seine Mutter noch lebt, gerät er in Panik. Sein Mordkomplott ist gescheitert. Aus seiner Sicht besteht jetzt die Gefahr, dass der Anschlag als solcher erkannt wird von Agrippina oder von anderen und ihn den Thron kostet. Muttermord, das geht auch im alten Rom gar nicht. Neros Gedanken überschlagen sich und er fasst kurzerhand spontan einen neuen Plan. Er schreit jetzt Agrippinas Boten an, lässt ihn festhalten und schmeißt seinen eigenen Dolch neben ihn, ruft, dieser Bote habe versucht, ihn mit diesem Solch auf Agrippinas Geheiß zu erstechen. Er sagt jetzt also umgekehrt, Agrippina habe einen Mordanschlag gegen ihn, ihren eigenen Sohn, geplant und dieser Bote sollte ihn ausüben. Und jetzt handelt er, weil er sagt jetzt ja offiziell, die wollte mich umbringen, meine Mutter, und schickt einige ihm treu ergebene Soldaten zu Agrippinas Villa. An der Spitze steht erneut Aniketus, also der schon das Schiff mit ihm präpariert hat. Und Aniketus Auftrag ist eindeutig. Dieses Mal braucht der Mord nicht wie ein Unfall aussehen. Die schwer bewaffneten Männer dringen in die Villa ein. Wer sich ihnen in den Weg stellt, wird ausgeschaltet. Laura, und du darfst jetzt wieder vorlesen.
Anicetus begab sich mit einer Schar von Bewaffneten zu Agrippina. Als er ihr Haus betrat, fand er nur wenige Diener vor. Die meisten waren schon geflogen. Sie selbst lag auf einem Ruhebett in ihrem Gemach. Als sie die Ankömmlinge bemerkte, sprach sie zuerst einige Worte, doch als sie erkannte, weshalb sie gekommen waren, verstummte sie. Ein Freigelassener, der sie verteidigen wollte, wurde sofort niedergeschlagen. Darauf trat Anicetus näher. Agrippina bot ihm die Brust dar und sagte, stoß hierhin. So wurde sie mit mehreren Steigen getötet. Man erzählte, dass sie vor ihrem Tod ihre Glieder betrachtete und sagte, dies sei der Leib, der einen solchen Sohn hervorgebracht hat.
Ja. Creepy, ne?
Schlimm, ne? Also sie erkennt sofort, warum die Männer gekommen sind. Andere Quellen berichten auch, dass sie gesagt haben, stoß den Dolch in meinen Bauch, oder in einer anderen Überlieferung hier hinein, der Leib, der Nero geboren hat. Ja. Also Agrippina wird jetzt von ihrem eigenen Sohn 59 nach Christus ermordet mit 44 Jahren. Das waren die letzten Minuten unserer Protagonistin. Was glaubst du, was sie gedacht hat?
Heartbroken. Was soll man da anderes zu sagen?
Also, glaube ich auch.
Sie hat ja, wie du schon gesagt hast, ihr ganzes Leben versucht, dahin zu kommen mit ihm, wo sie hin wollte. Und dann innerhalb von wenigen Jahren, ich glaube 2 Jahre, ist das alles wieder zusammengefallen wie so ein Kartenhaus. Und sie konnte nichts anderes als dabei zusehen und hat ja ganz zum Schluss nochmal versucht, sich mit ihm zu versöhnen. Aber es hat halt nicht geklappt.
Ja, da ist getäuscht worden. Sie dachte, er will sich versöhnen. Mhm. Also was für ein tragisches Leben, oder? Und Nero lässt sich jetzt natürlich seine Version der Geschehnisse verbreiten in Rom. Agrippina habe einen Anschlag auf ihn, Nero, geplant. Man habe deshalb in Notwehr gehandelt. Aber die Menschen in Rom glauben seine Erklärung nicht. Und mit Agrippina stirbt eine der mächtigsten und eine der schillerndsten Frauenfiguren der römischen Geschichte. Und der Mord an seiner eigenen Mutter erschüttert das ganze Reich. Die Berater Seneca und Burrus versuchen jetzt noch zu retten, was zu retten ist, und die Tat politisch zu rechtfertigen. Aber mehrere antike Historiker berichten, dass das nicht gut gelang. Und man berichtet auch, dass Nero nach dieser Tat keine Ruhe mehr fand und dass die Erinnerung an seine Mutter ihn verfolgte. Jede Nacht habe er Angst gehabt und versucht, sich durch Reisen, Feste, Ablenkung, andere Frauen zu beruhigen, dass ihm das aber nicht gelungen ist. Ob das jetzt literarische Dramatisierung ist oder stimmt, wissen wir nicht. Aber dieser Mord hat alle erschüttert. Der mächtigste Mann der Welt, verfolgt vom Geist der Frau, die ihn einst geboren und auf den Thron gebracht hatte. Ja, das ist einer der berühmtesten Muttermorde der Geschichte, ne?
Ja.
Glaubst du das möglich, dass so ein Geist einen verfolgt?
In dem Fall hoffe ich, dass es der Fall war.
Ja. Jetzt nur ganz kurz eine Zusammenfassung, wie es weitergeht mit Nero. Und mit Poppaea. In den ersten Jahren seiner Regierung, als Agrippina noch lebte und Einfluss hatte, gilt ja Nero als überraschend moderater Herrscher. Historiker sprechen sogar vom Quinquennium Neronis, den 5 guten Jahren Neros. In dieser Zeit zeigt er sich als überlegender Richter, er betont die Unabhängigkeit der senatorischen Gerichtsbarkeit, schafft die unter Claudius gefürchteten Majestatsprozesse ab und gewinnt beim Volk durch Senkung der Getreidepreise und großzügige öffentlichen Spielen an Beliebtheit. Von Nero ist übrigens ein Satz überliefert, den er gesagt haben soll, als er zum ersten Mal ein Todesurteil selbst unterschreiben musste. Wenn ich doch bloß nicht schreiben könnte. Das ist ja eigentlich relativ sympathisch, ne? Auch gegenüber dem Senat versuchte Nero zunächst, sich als gemäßigter Herrscher zu präsentieren. Er stellte sich bewusst in die Tradition von seinem Vorfahren Augustus und betont die Achtung vor dem Mos Maiorum, also den Sitten der Vorfahren. Nero lehnte auch übermäßige Ehrungen und Standbilder für seine Person ab, unterstützte verarmte Senatoren finanziell und besetzt auch freie Senatsposten wieder stärker mit Mitgliedern der traditionellen Elite. Das bringt ihm zunächst große Zustimmung ein. Doch nach dem Tod Agrippinas beginnen sich auch da die Machtverhältnisse zu verändern, die versöhnlichen Bemühungen seinerseits verschwinden und der Präfekt, sein Freund, Burrus stirbt im Jahr 62 nach Christus. Auch Seneca zieht sich zunehmend aus der Politik zurück. Neue Figuren finden Einfluss und du kannst dir denken, Poppaea Sabina ist eine davon. Im Jahr 62 nach Christus lässt sich Nero von Octavia scheiden und die beim Volk sehr beliebte Kaisertochter wird zunächst verbannt und dann irgendwann getötet unter einem Vorwand. Und Poppaea Sabina wird offiziell Kaiserin.
Hat sie es ja hingekriegt.
Im Jahr 63 nach Christus bringt sie Neros Tochter zur Welt und das Mädchen erhält den Namen Claudia. Aber das Kind lebt nur 4 Monate. Poppaea selbst stirbt auch 2 Jahre später, im Jahr 65, während einer erneuten Schwangerschaft oder vielleicht auch Geburt, das weiß man nicht genau. Einige Autoren berichten, dass Nero sie in einem Wutanfall selbst mit einem Fußtritt in ihren Schwangerschaftsbauch getötet hätte.
Jesus.
Wieder nicht, ne? Wieder nicht verifiziert. Im gleichen Jahr erschüttert eine große Verschwörung die Hauptstadt. Ein Senator organisiert nun nämlich einen Plan, Nero zu stürzen, aber das wird entdeckt und es folgen zahlreiche Hinrichtungen und erzwungene Selbstmorde. Und unter diesen ist auch Seneca. Also der ist nicht der Dankbarste aller Dankbaren. Während sich Nero immer stärker seinen künstlerischen Leidenschaften widmet, wächst in vielen Teilen des Reiches die Unzufriedenheit. Im Jahr 68 nach Christus erhebt sich der Statthalter Gaius Julius Vindex in Gallien gegen Kaiser Nero und er ruft andere Statthalter zum Aufstand auf, vor allem in Galba in Spanien. Auch mehrere Heere laufen zu Galba übrig und schließlich verliert Nero auch die Unterstützung seiner Prätorianergarde. Das haben wir ja auch schon erlebt, ne? Bei seinen Vorgängern. Der Senat erklärt Nero schließlich zum Feind des Volkes und er flieht aus Rom. Und während er sich auf seinen Tod vorbereitet, soll er mehrfach ausgerufen haben, welch Künstler geht mit mir zugrunde? Und schließlich nimmt er sich im Jahr 68 nach Christus mit Hilfe eines Sekretärs das Leben. Er wurde 30 Jahre alt. Im Laufe der Jahrhunderte greifen Künstler Agrippinas Geschichte immer wieder auf. In der Historienmalerei zum Beispiel wird die besondere Beziehung zwischen Nero und Agrippina oft dargestellt. Es gibt eine Oper über ihre Geschichte und in Agrippina von Georg Friedrich Händel aus dem Jahr 1709 steht sie selbst im Mittelpunkt, als kluge, strategisch machtbewusste Frau, die ihren Sohn an die Macht bringt. Agrippina ist über die Jahrhunderte präsent geblieben in den Köpfen der Menschen, vor allem als Giftmörderin und auch durch ihren grausamen Tod durch Sohneshand. Neros Mord an der eigenen Mutter, das ist ein Bild, das sich tief eingeprägt hat und das bis heute für absolutes Machtstreben und für den Bruch aller Grenzen steht. Laura, wenn man Agrippinas Leben jetzt als Ganzes betrachtet, dann ist es ja eine wahnsinnig tragische Geschichte, oder?
Ja.
Und trotzdem schafft sie ja was, was in Rom kaum jemand für möglich gehalten hätte. Sie bringt ihren eigenen Sohn auf den Thron. Würdest du sie als machtgierige Politikerin bezeichnen oder eher als Mutter, die alles für ihren Sohn getan hat?
Schwere Frage. Als Kind ihrer Zeit würde ich sie, glaube ich, bezeichnen. Ich habe das Gefühl von also allem, was wir jetzt durchgegangen sind, dass die Frauen, die da politisch involviert waren, alle ziemlich stark waren und auch teilweise machthungrig. Also sie ist ja nicht die Einzige. Und das mit dem Gift war ja auch nicht ihre Spezialität. Sondern das ist ja auch gang und gäbe anscheinend leider gewesen. Von daher scheint sie einfach nur Kind ihrer Zeit gewesen zu sein und hat irgendwann den Punkt erreicht gehabt, wo sie sagt, ich kann nicht passiv bleiben, weil dann bin ich noch schneller tot. Deswegen muss ich jetzt aktiv werden. Und das hat sie ja auch gemacht.
Sie hat eigentlich ihr Leben versucht zu retten und das ihres Sohnes.
Könnte gut sein, ja. Ob sie das jetzt wirklich nur aus Liebe die ganze Zeit für ihren Sohn gemacht hat. Aber ich fand deine Zusammenfassung ganz gut, dieses Bild des Muttermörders. Das hat schon einen starken Einschnitt hinterlassen in der Geschichte, ne? Was ja interessant ist, dass da irgendwie so viele Grenzen die ganze Zeit überschritten wurden in dem Ganzen, was wir durchgegangen sind und generell während der römischen Herrschaft und auch später in allen möglichen geschichtlichen Zusammenhängen. Aber dass, wenn man seine Mutter umbringt, das ist so eine Grenze, ne? Die in den Köpfen zurückgeblieben ist.
Ja, zumal, wo sie wirklich so viel für ihn getan hat, ne?
Vermeintlich. War das jetzt so toll für ihn? Also.
Ja. Also ich hab auch so im Nachhinein sehe ich sie auch so als eine Frau, die einfach versucht hat, in einer brutalen, politischen, absolut frauenfeindlichen Welt versucht hat zu überleben. Also so würde ich sie sehen. Ich wollte nur sagen, es ist nicht die sympathischste unserer Protagonistinnen.
Echt?
Aber
eigentlich, also mal,
auch nicht die unsympathischste.
Genau. Wir wissen jetzt nicht so viel über ihren Charakter, weil wir nicht so viele Zitate oder sowas haben. Und bei den Quellen, wie wir ja schon häufig jetzt gesagt haben, weiß man immer nicht so, Geschichte wird immer von den Gewinnern geschrieben, schließlich. Aber eigentlich finde ich, die Folge war nicht jetzt super cool, das einfach zu sehen, was da wirklich abgeht, weil man denkt da, oder aus so historischen Romanen und was ist die, was hat man das alles schon gehört, wie intrigant das ist. Aber das war ja furchtbar. Also die Historie, die wirklichen vermeintlichen Fakten, die wir da haben, sind ja noch schlimmer als alles, was ich irgendwie im Kopf hatte dazu. Einfach total krass. Ja.
Wenn man sich das nochmal so in den praktisch dann ins Gedächtnis ruft, ne, man hat so nur ganz grob, oder diesen Film mit Pester Ustinov, ne, der den Nero spielt und dann auf der Harfe zimpert, so halb verrückt, aber. Was da wirklich so abgegangen ist, das ist schon echt krass.
Eine super spannende kein und eigentlich auch amüsante Folge, muss ich sagen. War bestimmt sehr, sehr schwer für dich zu recherchieren. Hast du auch wieder einen blinden Fleck für
uns? Ja, das stimmt. Ja, und zwar geht es bei dem blinden Fleck um die Teilnahme Neros an den Olympischen Spielen. Hast du davon schon mal gehört? Also die Olympischen Spielen, die gehen ja aufs Jahr 776 vor Christus zurück. Die gibt es also schon ungefähr 800 Jahre, als Nero an der Macht ist. Und finden natürlich erstmals im griechischen Olympia statt und sind Teil eines Festes zu Ehren des Gottes Zeus und werden, wie heute auch, alle 4 Jahre ausgetragen. Und über viele Jahrhunderte hinweg bleiben sie ein zentraler Bestandteil der Kultur der Antike. Bis nach über 1000 Jahren, im Jahr 393 nach Christus, diese Spiele vom römischen Kaiser Theodosius verboten werden, weil sie als heidnisch gelten. Und dann, nochmal 1500 Jahre später, erst gibt es sie wieder. 1896 gibt es die das erste Mal wieder im modernen Athen. Aber für Nero waren die natürlich interessant und er reist also jetzt nach Griechenland im Jahr 66 und nimmt höchst selbst, er als Kaiser, an diesen Spielen teil.
Ich dachte, er war ein bisschen pummelig und nicht so sportlich.
Ja, aber er sieht sich als Künstler und Athlet. Hat also ein gutes Selbstbewusstsein anscheinend. Und damit er überall antreten kann, lässt er mehrere der großen griechischen Spiele in ein einziges Jahr verlegen. Also nicht nur die Olympischen, er legt da auch noch Spiele rein, die nennen sich die Pythischen, die Isthmischen und die Nemeischen Spiele. Und alle lässt er jetzt in ein riesiges olympisches Spiel leben. Und natürlich gewinnt er. Er hat über 1800 Siege bei musikalischen, dichterischen, sportlichen Wettbewerben errungen. Der spektakulärste Moment ereignet sich bei einem Wagenrennen. Nero tritt mit einem 10-Pferde-Gespann an und während des Rennens verliert er die Kontrolle und stürzt aus dem Wagen. Nach den Regeln hat er jetzt verloren, aber der Kampfrichter sagt, die Kutsche ist ja ins Ziel gekommen und Nero wird Sieger. Also wenn er nicht gestürzt wäre, hätte er ja gewonnen.
Quasi. Klar.
Und dann kehrt er nach Rom zurück und lässt seine 1800 Siegerkränze in einer großen Prozession über die Straße, durch die Straßen der Stadt tragen.
Das ist eine Frechheit für die armen Sportler, die an dem gleichen Event teilnehmen mussten.
Ja, und er feiert sich dabei als größten Künstler und Athleten der antiken Welt jemals.
Wahnsinn, dass der so talentiert war.
Ja. Der talentierte Nero, ne? Ja, krass, ne? Also der wurde anscheinend wirklich so ein bisschen wahnsinnig, würde ich es meinen, größten
wahnsinnig. Auf jeden Fall, ja. Aber das ist ein cooler Blinderfleck.
Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich hatte sehr viel Spaß bei der Folge dieses Mal. Ich glaube, so viel noch in keiner der anderen Folgen lachen müssen. Auch wenn es ja eigentlich sehr dramatisch ist. Du hast
auch nicht in der Folge über Noor Enayat Khan?
Ja, Mama. Ich hoffe jedenfalls, das legt mir keiner böse aus, weil das ist ja eigentlich eine eher tragische Geschichte. Und ich hoffe, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hat es sehr gut gefallen, genau wie mir. Dankeschön nochmal, Mama, fürs Vorbereiten.
Gerne.
Und
danke fürs
ich freue mich schon total auf nächstes Mal. Allen, denen es gefallen hat, dann gebt uns doch ein Like bei Social Media und wir hoffen, ihr hört auch beim nächsten Mal wieder rein.
Ja. Ja, und genau, und da sind auch die ganzen Fotos auch von den Münzen von Agrippina und Nero und wie die heute ausgesehen haben könnte, nochmal Hintergründe, wie die Häuser früher aus. Also wirklich einen schönen Mix könnt ihr da finden, wenn ihr nochmal ein bisschen begleitend Bilder gucken wollt zu unserer Folge. Und gerne immer liken. Ja, Laura, dann habe ich jetzt ganz zum Schluss noch wieder einen Gedanken zum Mitnehmen. Und der ist tatsächlich von Seneca, also der Lehrer von Nero war. Aber den Gedanken hat Nero offensichtlich nicht beherzigt. Und mit dem Gedanken sage ich jetzt auch Tschüss und bis zum nächsten Mal dir und allem. Wer andere beherrschen will, muss sich selbst zuerst beherrschen. Tschüss!
It's true. Spannende Geschichten von außergewöhnlichen Frauen.